Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die Macht des Wortes. Worte können wirklich die Welt bewegen. Worte können die Welt verändern. Wir wollen uns mal erinnern an ein paar Worte, die solch eine Wirkung, solch eine Kraft entfaltet haben. Ein paar Worte, Sätze, die Weltgeschichte geschrieben haben aus den letzten Jahrzehnten. Bitte schön.
Today, in the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner.
I have a dream. That one day, this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
That is one small step for man, beginning with one giant leap.
Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise.
Wollt ihr widerrufen oder wollt ihr nicht?
Da eure Majestät und eure Kurfürstlichen Durchlauchten eine einfache Antwort wünschen, so will ich sie geben. Solange ich nicht durch die Heilige Schrift widerlegt werde und mit einleuchtender Vernunft, nicht durch Päpste und Konzile, die sich schon so häufig geirrt und auch widersprochen haben, ist mein Gewissen einzig dem Wort Gottes verpflichtet. Und gegen sein Gewissen zu handeln, ist weder rechtens noch lauter. Ich kann nicht. Und ich werde nicht widerrufen. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir.
Ja, ich war es!
Die Macht der Worte. Schon menschliche Worte können so viel bewirken, bewegen, verändern. Aber auch viel Unheil anrichten, auch das. Sie können so viel Spuren hinterlassen, zum Bösen wie zum Guten. Worte sind mitnichten nur Schall und Rauch. Die Macht der Worte. Wenn dies schon für menschliche Worte gilt, um wie viel mehr für das Wort Gottes? Für Worte aus dem Munde des lebendigen Gottes, der der Schöpfer ist von Himmel und Erde. Das Wort Gottes, es bewegt und verändert die Welt. Und damit kann es doch auch ein Leben verändern. Unser Leben, mein Leben. Im Leben von Martin Luther haben wir das gesehen. Im Teil 1 unserer Predigtreihe LLL. Wir haben dabei erfahren, wie Gottes Gnade ihn beim Lesen des Römerbriefes geradezu überwältigt hat, wie ein Blitz, wie ein Geistesblitz, ja ein Blitz des Heiligen Geistes, wie er davon erfasst wurde und seine wichtige reformatorische Entdeckung gemacht hat, allein durch Gnade werde ich gerecht vor Gott. Allein durch den Glauben an Jesus Christus werde ich gerettet und darum muss ich auch keine Angst mehr haben vor Hölle, Tod und Teufel. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? In Christus am Kreuz habe ich einen gnädigen Gott. Sehe ich einen gnädigen Gott, den gnädigen Gott. Doch welche Auswirkungen hatte diese Erkenntnis nun auf den weiteren Verlauf des Lebens von Martin Luther? Wie ging es weiter bei ihm? Seine Schriften, seine Worte, sie verbreiteten sich durch die Gutenberg-Druckerpressen, die es damals dann ja schon gab, in rasender Geschwindigkeit. Und nicht nur die Worte von Martin Luther, sondern eben auch das Wort Gottes. Martin Luther, wir stellen uns das mal wieder so vor, wenn er hier wäre. Martin Luther, erzähl uns doch weiter. Erzähl uns weiter aus deinem Leben und erzähl uns weiter von der Macht des Wortes. Wertestes Volk zu Hohenhorst, liebe Gemeinde, ich danke euch aufs Aufrichtigste für die erneute Einladung hierher. Ich möchte ein Wort Gottes voranstellen. Ein Wort, das er durch den Propheten Jeremia zu uns spricht. Es steht geschrieben in Jeremia 23, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt? Ja, das sind wahrlich rechte Worte, die der Prophet hier weitergibt an uns. Und ich habe es selbst erlebt, wie Gottes Wort wie ein Hammer die Felsen des Unglaubens und des Irrtums zerschlagen hat. Und wie es das Feuer des Glaubens entfacht hat. Und viele Menschen ganz neu Feuer und Flamme waren für den Glauben an Jesus Christus. Ich habe das erlebt und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie rasant, ja, wie ein Lauffeuer etwa die 95 Thesen gegen den gottlosen Ablasshandel und an all die anderen Flugblätter und Schriften nun verbreitet wurden. Durch die Druckerpressen ist das möglich geworden. Und eure Historiker, die schätzen die Zahl meiner gedruckten Flugblätter bis zum Jahre 1524 auf etwa 4 Millionen. Und immer wieder ging es in meinen Worten um das eine Wort, das Wort Gottes, die Heilige Schrift. Und deswegen möchte ich euch darüber berichten, die Macht des Wortes Gottes. Nachdem ich die 95 Thesen an die Kirchentür zur Schlosskirche in Wittenberg geschlagen hatte und einige Leute, die dann schnell abgeschrieben, gedruckt und verbreitet hatten, da gab es natürlich mächtig Ärger. Der Tetzel, der diesen stinkenden Mist der Ablassbriefe verkaufte, der tobte und schnaubte wie eine Wildsau. Meine Sache ging bis nach Rom. Und im Sommer 1518, da wurde ich dann vom päpstlichen Gesandten Cajetan vorgeladen zu einem Verhör auf dem Reichstag in Augsburg. Nun, ich dachte, wir könnten in Ruhe miteinander über alles reden, wie sich das für Christenmenschen gehört. Ich wollte meine Thesen auf Grundlage der Heiligen Schrift erklären, erläutern. Aber das zählte gar nicht. Dieser Cajetan wollte das gar nicht hören. Der hatte seine vorgefasste Meinung. Und dann sagt dieser Kerl doch tatsächlich, der Papst steht über der Heiligen Schrift. Was für ein Irrsinn! Kein Mensch sollte sich erheben und meinen, über Gottes Wort zu stehen. Und ihr lieben Leute zu Hohenhorst, Ich glaube, das ist genau das Problem auch in eurer Zeit. Wenn wir Menschen unsere eigene Meinung wichtiger nehmen als die Bibel. Und so ist es doch in den Jahrhunderten nach mir dann gekommen. So ist es geworden. Ich habe mich da schon ein bisschen erkundigt, wie die Geschichte dann so weitergegangen ist. Da gab es doch diesen schlauen Philosophen Immanuel Kant, wahrlich ein kluger Kopf. Und der sagte zwar nicht wie Cajetan, dass der Papst über der Schrift steht, wohl aber die menschliche Vernunft. Obwohl er im Übrigen selber die Bibel sehr hoch schätzte. Aber es ist ein Irrweg, wenn wir Menschen meinen, uns über die Schrift stellen zu können. Glaubt mir, denn wir können irren. Das Wort Gottes irrt nicht. Natürlich ist es oftmals schwer zu verstehen. Und wir müssen schon genau hinschauen, was es wem und in welcher Zeit sagt. Dazu später mehr. Aber es gab auch andere Stimmen in den Jahrhunderten nach mir. Ein anderer, auch sehr kluger Kopf, ein Philosoph aus Dänemark, Søren Kierkegaard, er war Christ. Und er hat einen Satz gesagt, in aller Bescheidenheit, der könnte auch von mir kommen. Die Bibel ist nicht dazu da, dass wir sie kritisieren, sondern dazu, dass sie uns kritisiert. Das heißt, dass sie uns zurechtweist, Orientierung gibt und uns sagt, wo es lang geht. Übrigens, es kommt ja schon vor, dass wir Christenleute ganz unterschiedlich über bestimmte Dinge denken. Aber dann lasst uns doch uns zusammensetzen und gemeinsam das Buch der Bücher aufschlagen und ins Gespräch kommen, statt einander zu verurteilen und zu verdammen. Und ich muss euch ehrlich gestehen, ich habe mich leider selber an diesen meinen eigenen Grundsatz nicht immer gehalten. Ein Jahr später, Sommer 1519, dann wurde weiter diskutiert und disputiert und diesmal in Leipzig. Und da stand er mir gegenüber, der dicke Dr. Eck. Das war damals ein theologisches, aber unter uns gesagt auch ein leibliches Schwergewicht. Während ich damals noch ein schmächtiges Kerlchen war. Und dann stand er mir gegenüber und sagte mir doch tatsächlich, der Papst und die Konzile irren nicht. Und wer anders glaubt und lehrt, ist ein Ketzer. Wer sich gegen die römische Kirche stellt, geht verloren. Außerhalb der römischen Kirche gibt es kein Heil, so sagte er. Doch ich sagte, nein. Die verfasste irdische Kirche, die römische Kirche damals in meiner Zeit, ist doch nicht identisch mit den Christen, sondern jeder, der an Jesus Christus glaubt, ist ein Christ. Ganz gleich, welcher Kirche er angehört. Und jeder, der nicht an Jesus Christus glaubt, ist kein Christ, auch wenn er in einer Kirche ist und getauft ist. So einfach ist es. Wenn ich so in eure Zeit schaue, ja, es macht mich schon traurig. In wie viele Kirchen und Freikirchen und Konfessionen und Denominationen sich die Kirche Jesu Christi gespalten hat. Zugegeben, daran bin ich nicht unschuldig. Obwohl ich niemals eine Kirchenspaltung gewollt habe. Aber, ihr Lieben, eins ist dennoch klar und das ist ein großer Trost dabei. Es gibt neben all diesen äußerlichen, menschlichen Institutionen, die sich Kirche nennen, noch die eine wahre Kirche. Die eine wahre Kirche, die unseren menschlichen Augen verborgen ist. Und das ist die wunderbare Gemeinschaft aller Kinder Gottes, all derer, die von Herzen an ihren guten Hirten Jesus Christus glauben und auf seine Worte hören. Und die kennt nur er allein. Diese Menschen, die diese wahre Kirche, die verborgene Kirche bilden. Denn er, Jesus Christus, er hat es ja auch so gesagt. Johannes Kapitel 10. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ihr Lieben, die gibt es in jeder Kirche. Egal ob römisch, katholisch, griechisch, orthodox, Lutheraner, Reformierte, Baptisten, Methodisten, Adventisten, Brüdergemeinden, Pfingstler und was weiß ich, was es alles in eurer Zeit da gibt. Jesus ist das Entscheidende und unser Herr kennt sie alle. Das ist die innerliche, die verborgene Kirche. In den äußeren, sichtbaren Kirchen, da gibt es natürlich viele Unterschiede und ja, durchaus auch Irrlehren. Und da muss man auch streiten. Und fürs Streiten müssen wir uns an die Bibel halten. Denn das ist die einzige Grundlage. Aber das Urteil, wer zu Jesus gehört, das steht Gott allein zu. Merkt ihr, so kann man im Reich Gottes auch unterschiedliche Ansichten und Meinungen aushalten. Leider habe ich mich selber nicht immer an diese meine Einsicht gehalten. Gott vergebe mir. Und als ich dann diesem Dr. Eck sagte, dass auch Jan Hus, der 100 Jahre vor meiner Zeit als Ketzer verbrannt wurde, dass auch dieser Jan Hus vieles Wahre und Richtige gesagt hat, was mit der Bibel übereinstimmt, da war der Ofen aus. Da schimpfte der Dr. Eck wie ein Rohrspatz. Und dann schrie er mich mit seiner eisernen Stimme an, Luther, du bist ein Heide und Zöllner. Und so spitzte sich die Lage für mich immer weiter zu. Sogar der Papst wurde immer mehr auf mich aufmerksam. Es wurde brenzlig für mich. Im Frühjahr 1520 schickte er seine Bannandrohungsbulle. Klingt komisch, war auch komisch. Darin wollte er doch allen Ernstes mir androhen, mich aus der Kirche auszuschließen, wo ich doch gerade erst deutlich gemacht habe, die Kirche Jesu Christi, darüber entscheidet Gott, wer dabei ist und nicht der Papst oder irgendein Mensch. Naja, dann kam dieses Schreiben aus Rom. Es hat gut gebrannt. Ein schönes Feuerchen war es vor den Toren Wittenbergs, wo ich diesen ganzen Mist den Flammen übergab. Ich ärgere mich heute noch, dass ich nicht dabei gleich ein schönes Spanferkel gebraten habe. Aber ich selber habe ganz der Macht des Wortes vertraut. Denn ich wusste, das ist mein einziger Halt im Leben und im Sterben. Und dann habe ich geschrieben, geschrieben wie ein Weltmeister, das sage ich euch, wie verrückt, bis mir die Finger wehtaten. Meine wichtigsten, so würde ich selber sagen, meine wichtigsten reformatorischen Schriften sind alle in dieser Zeit entstanden, in diesem Jahr 1520. An den christlichen Adel deutscher Nation zum Beispiel. Ihr denkt, das geht uns nichts an? Ha! Ihr denkt, ihr seid nicht Adlige? Weit gefehlt. Diese Schrift, die geht jeden etwas an. Denn darin habe ich etwas ganz Wichtiges und Grundlegendes zu Papier gebracht, nämlich das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Klingt verstaubt? Klingt altbacken? Von wegen, dann hört genau hin. Es ist wie eine Revolution, denn ich habe wirklich ganz neu gelesen im Neuen Testament und entdeckt, was über Jahrhunderte offensichtlich verschüttet war. Ich habe gelesen, dass jeder gläubige Christ ein Priester ist. Wie es unser Herr selber sagt in seinem Wort, Offenbarung Johannes, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern vor Gott und seinem Vater, dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Habt ihr das gehört? Ihm, also Jesus Christus, der uns zu Priestern gemacht hat. Zu Priestern vor Gott. Also ihr Lieben, nicht nur ein paar auserwählte, besondere, geweihte, studierte Herren Theologen. Nein, jeder, der ein Kind Gottes ist, ist zugleich auch ein Priester. Und was heißt das denn? Das heißt, er hat eine Berufung. Was bedeutet Priester sein? Das Wort Gottes weitersagen. Die Menschen vor Gott bringen. Priester heißt Brückenbauer. In der lateinischen Sprache Pontifex, Brückenbauer. Also ein Priester ist einer, der andere zu Gott bringt, der anderen von Gottes Wort weitersagt. Und da spielt es keine Rolle, ob er Pastor ist oder Bäcker oder Polizist oder Metzger, ob er Fürst ist oder Bettelmann, ob Bauer oder König, ob Vater oder Mutter oder Schüler in der Schule. Jeder kann ein Priester sein. So wollen wir das doch auch. Brückenbauer sein. Im Alltag, im Leben. Und das habe ich in dieser Schrift den Adligen auch deutlich gemacht. Hab sie an ihre Verantwortung erinnert, die sie für das Volk haben. Sehen nicht, dass sie nicht das Volk ausbeuten sollen, sondern dass sie das Volk zu Gott bringen sollen. Das war ihre Aufgabe. Und letztlich habe ich damit ein ganz neues Denken eingeleitet. Vor Gott sind alle Menschen gleich. So hat es doch dann in eurer Zeit auch mein Namensvetter gesagt. Martin Luther King. Ich glaube, wir haben ihn eben gehört. I have a dream. Ich habe einen Traum. Nämlich den, dass wirklich alle Menschen gleich sind, gleich vor Gott. Das heißt im Übrigen nicht, dass damit alle Unterschiede, die wir in dieser Welt haben, aufgehoben sind. Aber es heißt in der Beziehung zu Gott, da gibt es kein Oben und Unten. Ja, eine wichtige Schrift, die ich mit viel Herzblut geschrieben habe. Und dann noch die andere von der Freiheit eines Christenmenschen. Auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, allerdings davon ein andermal mehr. Und so habe ich geschrieben und geschrieben. Und dann, ihr wisst es ja, die andere Seite ließ nicht locker. Dann kam er, der Reichstag zu Worms, wo ich vor den Kaiser sollte. Viele haben mir tatsächlich abgeraten, Martinus, geh dort nicht hin. Du weißt, was mit Jan Hus passiert ist. Dem hatte man freies Geleit zugesichert und dann wurde er als Ketzer verbrannt. Dir wird es genauso gehen. Ja, so haben die Freunde mir abgeraten. Doch ich fühlte mich ganz geborgen in Gottes Hand. Ich wusste, was immer auch geschieht, es kann nichts geschehen, ohne dass mein Vater im Himmel es zulässt. Und ich wusste, wer vor Gott kniet, der kann vor Menschen aufrecht stehen, auch wenn es der Kaiser ist. Und dann habe ich meinen Freunden gesagt, und wenn in Worms so viele Teufel wie Dachziegel wären, ich würde trotzdem hingehen. Und dann stand ich da. Ich bekam schon ein wenig weiche Knie. Ich war nicht der strahlende Held, wie ihr manchmal denkt. Nein, ich habe mir auch eine Nacht Bedenkzeit erbeten, als ich gefragt wurde, wollt ihr wieder rufen? Aber dann war es in mir so gewiss. Ich konnte nur eine Antwort geben. Nur wenn meine Schriften im Widerspruch zur Heiligen Schrift stehen. Ansonsten bin ich gebunden an das Wort Gottes und an mein Gewissen. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Ich möchte euch auch Mut machen, dass ihr zu eurem Glauben steht, dass ihr ihn bekennt, auch wenn es vielleicht mit Nachteilen verbunden ist. Mein Leben hing an einem seidenen Faden. Nein, mein Leben hing an der Hand Gottes. Doch die Berater des Kaisers, die haben gesagt, der Kerl muss verbrannt werden. Zum Glück ließ der Kaiser mich noch ziehen und mein Schutzherr Friedrich der Weise, der organisierte eine Entführung. Ich habe erst einen Riesenschreck bekommen, als dann diese fremden Leute über mich herfielen auf der Heimfahrt. Einen Sack über den Kopf habe ich bekommen und dann wurde ich entführt in die Wartburg. Ihr wisst das, wie gut, wenn man in einer Burg geborgen ist und sicher, ein feste Burg ist unser Gott. So habe ich es dann später gedichtet. Langweilig wurde es mir dann nicht, obwohl ich mir eingesperrt vorkam wie ein Vogel im Käfig, in meiner Verkleidung als Junker Jörg. Aber ich habe mich an die Arbeit gemacht. Ich konnte nicht anders. Das Feuer in mir brannte. Wie hieß es beim Propheten Jeremia, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr. Und dieses Feuer spürte ich in meinem Herzen. Und dann machte ich mich daran, die Bibel zu übersetzen ins Deutsche, damit sie jeder lesen sollte. In nur 11 Wochen übersetzte ich das Neue Testament aus dem Griechischen in die deutsche Sprache. Und dann habe ich den Menschen mitgegeben, lest die Bibel. Ich habe gesagt, wenn du am Abend schlafen gehst, so nimm noch etwas aus der Heiligen Schrift mit dir zu Bett, um es im Herzen zu erwägen und wie ein Tier es wieder zu käuen, immer wieder kauen und damit dann sanft einzuschlafen. Und wenn du dann am Morgen aufstehst, so wirst du den Ertrag des vorherigen Abends schon vorfinden. Geht mit dem Wort Gottes zu Bett und steht mit dem Wort Gottes auf. Ich habe den Leuten gesagt, wie einer liest in der Bibel, so steht in seinem Haus der Giebel. Ja, der Giebel, der dem Haus seine Form gibt, der das Dach hält, der das ganze Haus zusammenhält, so ist es mit deinem Lebenshaus. Wie du in der Bibel liest, so steht der Giebel deines Lebenshauses. Wenn doch die Menschen mehr die Bibel gelesen hätten, stattdessen nahmen sie dann meine Schriften und rissen Worte aus dem Zusammenhang. Und es war eine furchtbare Zeit, was dann geschah, ausgerechnet in Wittenberg. 1522, einige meiner Freunde, meiner Anhänger, die sind wie wild gewordene Säue durch die Gegend gehetzt und gejagt und meinten, dass sie mit Gewalt alles verändern müssten. Sie hatten keine Geduld, sie hatten keine Barmherzigkeit. Ihr Lieben, Veränderung braucht Zeit und Liebe und Barmherzigkeit. Sicherlich, Kirche muss sich immer verändern, in den Formen, sich auch an neue Zeiten in den Formen anpassen, nicht im Inhalt. Aber die Menschen ihrer Zeit erreichen, das ist die Aufgabe der Kirche. Aber bitte, bitte, seid barmherzig mit allen Veränderungen. Meine Freunde haben das nicht kapiert und dann sind sie in die Kirchen und Klöster geeilt, haben alle Bilder heruntergerissen, weil sie meinten, das sei gegen Gottes Gebote. Sie wollten die Priester zwingen zu heiraten. Und es gab Unruhen, es gab Gewalt. Und dann blieb mir nichts anderes übrig. Ich musste den Schutz meiner Burg verlassen. Ich musste mich auf den Weg machen nach Wittenberg. Ich musste selber eingreifen im Vertrauen auf Gottes Wort. Mein lieber, sehr geschätzter Kurfürst Friedrich der Weise, er schrieb mir noch einen Brief. Und er schrieb mir: Lieber Martin, du musst auf dich aufpassen. Ich kann dir Geleit geben, ich kann dir meinen Schutz anbieten. Wisst ihr, was ich geantwortet habe? Ich gebe zu, es war ein bisschen frech. Ich habe gesagt: Mein lieber Friedrich, ich brauche deinen Schutz nicht. Ich stehe unter dem Schutz eines Höheren. Gott ist mit mir. Und dann eilte ich nach Wittenberg und da habe ich diese Tumulte gesehen und dann habe ich mich in die Kirche gestellt und gepredigt. Denn nur das Wort Gottes kann die Menschen doch verändern und bewegen. Das waren meine Invokavit-Predigten. In der Woche von Invokavit, nächste Woche übrigens, ist der Sonntag Invokavit. Invokavit heißt: Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören, spricht Gott der Herr. Und an diesen Tagen, da habe ich den Menschen gesagt: Es gilt nur eins, sine vis et verbo, ohne Gewalt, aber durch das Wort. Denn das Wort Gottes braucht keine Gewalt, es ist eine Gewalt. Eine mächtige Gewalt, eine Macht, die Menschenherzen verändert, eine Macht, die die Welt bewegt. Ja, ein wenig Ruhe ist eingekehrt. Und dann habe ich den Leuten gesagt, die sich immer auf die Bibel berufen haben, aber auch aus der Bibel Sätze aus dem Zusammenhang gerissen haben, die sich berufen haben, etwa wie mein ehemaliger Freund Thomas Münzer, auf Stellen aus dem Alten Testament, wo das Volk Israel aufgerufen wird, Städte zu erobern und sogar Menschen zu töten. Dann habe ich ihm gesagt: Ja, ihr habt wohl recht. Es ist Gottes Wort, was ihr dort sagt und was ihr dort lest. Aber es ist Gottes Wort nicht an euch gerichtet. Ihr müsst doch genau hinschauen, zu wem ist es, warum gesagt, in welcher Zeit. Und das ist unsere Aufgabe, wenn wir die Bibel lesen, genau hinzuhören, was will Gott uns damit sagen? Ja, und es gibt auch einige Stellen in der Heiligen Schrift, da komme ich auch nicht weiter, das sage ich euch. Und wie mache ich es? Dann ziehe ich meinen Hut, verneige mich voll Ehrfurcht vor dem heiligen Wort Gottes und gehe weiter zur nächsten Stelle, die klar und hell leuchtet. Ihr Lieben, ich möchte an dieser Stelle mich verabschieden. Ich komme ein andermal wieder. Da werde ich euch auch berichten, wie das auch nicht immer so funktioniert hat. Ohne Gewalt, nur mit dem Wort. Da haben sich nicht alle dran gehalten. Und auch ich selber habe Fehler gemacht. Bei den Bauernkriegen. Davon ein andermal mehr. Doch zum Abschluss möchte ich euch eines mitgeben. Ich habe in vorgerücktem Lebensalter Folgendes gesagt. Ich habe nun 28 Jahre, seit ich Doktor der Theologie geworden bin, stetig, täglich in der Biblia gelesen und so viel daraus gepredigt. Doch bin ich ihrer immer noch nicht mächtig und ich finde noch alle Tage etwas Neues darin. Wir leben ganz aus Gottes Wort. Wir sind Bettler, das ist wahr. Vertrauen wir der Macht des Wortes. Amen.